Bumsi, dreh dich mal um.
Na, ich wollte ein bisschen Fernsehen gucken jetzt.
Nee, ich mach Untersuchung jetzt.
Jetzt Untersuchung machen.
Genau.
Na gut.
Oh, was haben wir denn da?
Was ist da denn?
Was ist denn da drin?
Was ist da denn drin?
Was haben wir denn hier?
Was haben wir denn hier?
Mensch, ist das eine Spieluhr?
Na, Fidi.
Ist das ein 15er-Paket für Stäbchen?
Ich kann mir das nicht erklären.
Nee. Ach, guck, das ist ein...
Was?
Ist das ein Aufnahmegerät? Oder was ist das?
Ein Aufnahmegerät.
Das ist ein Aufnahmegerät!
Warum denn?
Warum? Ach, ich weiß warum. Es ist wieder soweit. Die beiden, da sind sie wieder. Sie kommen.
Da sind sie ja.
Fast und flauschig. Fast und flauschig. Fast und flauschig. Fast und flauschig.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist der 10. März 2019. Es ist Spotify, es ist Fest und Flauschig. Begrüßen Sie mit mir live zugeschaltet aus der Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland, Oliver Schulz.
Olli, Dankeschön.
Schulz, grüße.
Hallo, ich grüße dich, Jan. Ich bin hier in der Hauptstadt, ich bin hier am Puls der Zeit und freue mich auf den heutige Sendung.
Mein lieber Kollege Olli Schulz aus Berlin. Ich bin zurzeit leider aus beruflichen Gründen wieder im Rheinland. Hier muss viel Aufbauarbeit geleistet werden, nachdem der Karneval hier alles zerstört hat. Das war so eine blühende Landschaften. Dann fegt dieses Fest hier durch und es ist nichts mehr wie vorher. Ich bin also in Köln. West- und Ostdeutschland reichen sich heute die Hand.
Ist und, Köln noch immer, ist es denn härter als 45 Grad? Wie sieht es eigentlich aus nach Karneval? Also gibt es da wirklich so 2-3 Tage der bedrückenden Stille, so wie auch am Neujahr, wenn Silvester vorbei ist?
Ja, erstmal wird ja traditionell am Aschermittwoch wird der Nubbel verbrannt in der Nacht, glaube ich, von Karnevalsdienstag oder Rosenfeilchendienstag auf Aschermittwoch. Der Nubbel, das ist ein
Pferd
Mensch,
oder
der
sowas. Ach so.
Nee, das ist ein Mensch, der hier in der Stadt eben sich was hat zu Schulden kommen lassen und er wird dann unter Gejohle der Kölner Bevölkerung auf einem dem Nubbelplatz verbrannt. Ein Mensch ist quasi noch so
eine so Erinnerung an die, oder sowas ist das.
Nee, das ist ein echter Mensch in Erinnerung an die Hexenverbrennungen. Einfach Menschen, die durchs Justizsystem durchfallen, wo man nicht genau weiß, werden die jetzt resozialisiert, kommen die in den Knast. Die werden einfach für die Nubbelverbrennung vorgeschlagen und werden dann hier auf den verschiedenen Plätzen in den Fädeln unter dem Gejohle der Menschen verbrannt. Und das ist immer traditionell das Ende des Karnevals. Mhm. Und das ist jetzt gerade gewesen. Es gibt auch eine Kindernubbelverbrennung, wo eben Kinder, die sich irgendwie...
Wird immer pro Jahr nur ein Nubbel verbrannt?
Nee, Nubbel heißt es.
Wird nur ein Nubbel verbrannt pro Jahr?
Nee, pro Fädel gibt es mehrere Nubbelverbrennungen. Es gibt auch private Nubbelverbrennungen.
Also die Wartezeit, um Nubbel zu werden, die Wartezeiten sind natürlich unheimlich lang, oder?
Ja, die Leute lieben es, verbrannt zu werden. Und das natürlich ist das auch so klar, man ist da nicht mehr da hinterher.
Wenn man sich jetzt als Nubbel anmeldet, dieses Jahr, wann ist man ungefähr dran? Also wenn ich mich jetzt anmelde, ist das länger als bei Wer wird Millionär? Oder dauert das genauso lange?
Nee, das ist schon deutlich länger. Das sind teilweise Wartezeiten wie bei einer großstädtischen Kita, also mehrere Jahre. Das ist in Köln tatsächlich, also ich glaube mehrere Jahre. Wenn du dich jetzt anmeldest als Nubbel, dann bist du wahrscheinlich erst 2025, 26, wenn du Glück hast, in der Auswahl. Ne?
Verstehe. Okay.
Man kann, wenn man sich aber einmal angemeldet hat, kann man sich nicht wieder abmelden. Und dann wird man, wie gesagt, in jedem Fädel wird ein Nubbel verbrannt. Manchmal auch, es gibt eine Schulnubbelverbrennung. Im Kindergarten werden Nubbel verbrannt. Ist immer einer, ein Mensch aus der Gemeinschaft muss immer das Leben lassen am Ende von Karneval. Und dann geht das Leben normal weiter und,
ich finde es ganz goldig, dass sich im Rheinland auch noch alles um sich selber dreht. Das haben wir in Berlin ja gar nicht mehr. Wir haben ja gar nicht so ein identifizierendes Fest mehr. Hier gibt's ja eigentlich jede Woche gibt's hier so eine Fetta della Musik oder so. Und dann werden die, weißt du, das heißt doch so.
Fetta della Musik.
Ich hasse das schon. Dieses Jahr ist wieder Fetta della Musik in Berlin. Und dann kommen sie alle wieder raus rund um Görlitzer. Und dann darf auch mal der DJ, der sowieso jeden Tag irgendwie mit seinem Soundsystem auflegt im Görlitzer Park, der steht dann eine Straße weiter und macht eine derbe Show und ist dann die Fetta della Musik und ein paar Wochen später ist 1. Mai und dann ist nochmal eine Fetta della Musik und dann treten wieder alle wirklichen Künstler auf. Aber das ist für uns jetzt nicht mehr so, also das Rheinland braucht den Karneval, um noch zu wissen, dass es überhaupt Urlaub noch da ist, dass die Menschen noch leben. Deswegen feiern die einmal im Jahr. Wir hier außerhalb des Rheinlandes haben in den letzten Tagen eigentlich über nichts anderes geredet als über Michael Jackson. Ich wollte gestern Abend einen schönen Abend hier machen. Ich war in Hamburg. Markus Wibusch kam vorbei, mein lieber Freund und Sänger von der Band Ketka. Und dann lief noch der zweite Teil der Michael Jackson Dokumentation, die ich im Internet mir angeguckt habe. Und Markus Wibusch hat 10 Minuten geguckt und er meinte, ach, das kann doch auch alles gar nicht sein, was da jetzt. Und nach 10 Minuten hat er gesagt, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr, die Doku zu gucken. Der war so schlecht gelaunt und der ganze Abend war dann auch irgendwie, das lag da drüber, über diese Dokumentation. Wir haben noch 10 Minuten ausgemacht vom zweiten Teil. Markus wollte das nicht mehr sehen, also in dem Teil. Es hat wirklich ganz schön niederschmetternd Reaktionen in den Medien hervorgerufen. Du hast es noch gar nicht mitbekommen, oder Jan?
Olli, ich habe dich darauf hingewiesen,
ich wollte auch nur so tun jetzt.
Am Sonntagabend wurde diese Dokumentation Leaving Neverland, ein großer Zweiteiler, hatte Premiere im Januar auf dem Sundance Film Festival in den Vereinigten Staaten und HBO, dieser große private Kabelkanal, hat den gekauft, diesen Film. Entschuldigung, ich habe gerade noch so eine Nougat-Locke von Weihnachten gegessen.
Der hat den aber gekauft und nicht produziert. Oder?
Nee, genau, aufgekauft von einem Filmemacher und die Geschichte bzw. Inhalt der Dokumentation ist zwei mutmaßliche Missbrauchsopfer von Michael Jackson öffnen sich zum ersten Mal und erzählen, was da passiert ist. Und ich hatte ich vorhin deswegen mitbekommen, weil der Verwalter des Erbes von Michael Jackson diesen Film wegklagen wollte. Und da bin ich dann hellhörig geworden und dachte, okay, mal reingucken.
Ich habe das schon vor ein paar Wochen angekündigt hier in der Sendung, dass dieser Film jetzt rauskommt auch übrigens.
Am Sonntag ist er in Amerika. Der erste Teil lief bei HBO am Sonntag an, der zweite Teil am Montag. Wenn man HBO Now hat, über Umwege sich das organisiert hat, dann konnte man die beiden Teile schon am Sonntag sehen. Und ich habe mich am Montagabend...
Das wolltest du mir immer mal einrichten. Das hast du mir immer mal versprochen.
Ja, das richte ich dir ein, wenn ich dir noch irgendwie ein neues Update vom Acrobat Reader draufgezogen habe und mal Windows ME aktualisiert auf Windows XP und so. Das mache ich alles. Ich komme mal vorbei mit so einem Computerkoffer.
Du musst ja nur mal für ein Update kommen. Wäre gut, wenn du... Das wäre so, was macht ein Jan da? Ach, der sitzt 2 Stunden jetzt am Rechner und macht ein Update bei mir. Und dann gehst du auch wieder. Einfach nur so als kumpelmäßig.
Ja, das Problem ist, mache ich nicht mehr, weil dann rufen Leute, die das, bei denen man das macht, immer wieder an, wenn irgendwas nicht funktioniert.
Stimmt, du bist verantwortlich dafür.
Du hast mir das eingerichtet. Das ging vorher. Ja, ich habe dir einfach deine alten Softwareversion von 1997 mal wenigstens mal 10 Jahre in die Zukunft hochgeupdatet, weil das alles nicht mehr tragbar war inhaltlich und sicherheitsmäßig. Naja, am Sonntagabend wurde das feierte der Film Premiere für die breite Öffentlichkeit außerhalb des Filmfestivals. Am Montagabend habe ich mich hingesetzt um 23 Uhr nach so einem langen Arbeitstag und dachte, guckst du mal rein, wie das so wird bei HBO Now. Hab dann angefangen im Bett das Ding zu gucken. War schon relativ müde und hab schon gedacht, ach komm, nach 20 Minuten machst du aus. Und leider waren die ersten 20 Minuten, habe ich da so reingezogen, dass ich nicht mehr aufhören konnte. Ich habe das dann in der ersten Nacht von Montag auf Dienstag bis 4 Uhr morgens durchgeguckt, komplett. Hab dir, glaube ich, um 3 Uhr nachts geschrieben, ey Olli, das musst du gucken, das ist unfassbar. Ja. Und das Unglaubliche an dem Ding ist, das sind zwei Missbrauchsopfer. Wade Robson ist der bekanntere von den beiden, später Choreograf geworden von NSYNC und von Britney Spears, auch dank Michael Jackson. Ich erzähle einfach die Geschichte von dem. Wade Robson, ein Junge, der bei einem Tanzwettbewerb mitgemacht hat, im Alter von 7 Jahren, der ist heute 36 Jahre alt, hat im Alter von 7 Jahren bei einem Tanzwettbewerb mitgemacht, als Michael Jackson, ein Riesenfan. Michael Jackson ist darauf aufmerksam geworden und eins gab das andere und dann ist er irgendwann eingeladen worden, Michael Jackson mal kennenzulernen. Der hat die Familie kennengelernt. Michael rief dann immer an und dann hieß es irgendwann, jetzt geht's zur Neverland Ranch. Die ganze Familie ist von Australien, hat sich aufgeteilt von Australien ab, alle Zelte abgebrochen.
Vorher noch ein paar Sachen, die durften schon mit nach Hawaii zu so einer Pepsi-Show. Er hat die so langsam eingelullt, diese Familie. Und dann letztendlich haben die alle auf Neverland gewohnt, durften alle hin.
Genau, und die Mutter hat dann auch den Vater verlassen und alle haben von dem großen Traum, berühmt zu werden, da geträumt in Los Angeles und sind dann durch Michael Jackson und von ihm dann auch veranlasst dahin gezogen. Und dieser Wade Robson und auch der andere, der Vorname fällt mir jetzt nicht ein, Safechuck. Ja. James Safechuck und Wade Robson sind die beiden Missbrauchsopfer, die mutmaßlich Missbrauchsopfer. Und die haben beide auch mehrfach in Prozessen ausgesagt, in denen Michael Jackson in den 90er Jahren gab es ja einen großen Prozess und auch in den Nullerjahren gegen Michael Jackson, wo Missbrauchsopfer mutmaßlich ihn beschuldigt haben. Und diese beiden Männer, die in dieser Doku jetzt sitzen und erzählen, haben damals für Michael Jackson ausgesagt.
Ich weiß, das ist diese Dokumentation Dokumentation, muss man wirklich sagen, ist 4 Stunden lang wahnsinnig umfangreich. Und man muss, sie ist auch so lang, damit man die beiden wirklich versteht und vielleicht auch die Beweggründe, warum die jetzt auf einmal nochmal diese Dokumentation gemacht haben. Ich glaube, weil die einfach endlich Frieden mit der Wahrheit machen wollen. Trotzdem ist das alles nicht so ganz einfach nachzuvollziehen, wenn man sich die Dokumentation anguckt. Vor allem, wenn man die beiden Mütter der beiden Missbrauchsopfer sieht. Das sind halt ziemlich einfache Redneck-Familien gewesen, muss man dazu sagen. Ja. Die eine Mutter war auch, sieht man, die rothaarige, dass die richtig famegeil war. Und das muss man auch wirklich diesen Eltern vorwerfen, dass man seine Kinder wirklich einem Star in die Hände gibt und die dann bei dem im Bett übernachten und so weiter und so fort. Das ist unverantwortlich gewesen. Das waren nicht die Klügsten. Das muss man ja wirklich sagen. Also
wobei man aber auch sagen muss, dass Michael Jackson, und das war, fand ich so, das eigentlich das erste Schockierende und weswegen ich dann auch echt dran geblieben bin und nach einer halben Stunde nicht mehr ausschalten konnte, bis mir dann klar war, was der offenbar da über Jahrzehnte, wenn man den beiden Männern, die da erzählt haben, glauben soll, und ich habe keinen Grund, das nicht zu tun, zumindest nach dem Film, der hat über Jahrzehnte da so ein Psycho-Ding abgezogen, wo der ganze Familien eingelullt hat und auch wusste, wie der wirkt auf andere Leute, die eben nicht prominent sind,
der
und
hat was er für eine Kinder, Macht hat. Genau, der hat die haben ihn natürlich geliebt, die haben ihn vergöttert, das muss man sich mal vorstellen, das war der größte Star der Welt zu dieser Zeit. Und was ich am absurdesten finde, ist die Geschichte der einen Mutter von dem Wade, dass die halt erzählt, ja, der Michael hat auch öfters mal bei uns zu Hause gepennt und ich habe ihm die Wäsche gemacht. Und dann denke ich, ist das doch alles Quatsch. Und dann siehst du Fotos in so einem Wohnzimmer mit Michael Jackson auf so einem weißen, billigen Sofa da irgendwo in so einem, irgendwie, keine Ahnung nochmal, wo die herkommen.
In Australien.
In Australien, genau. Und dann sitzt er da und sagt, das ist für mich Heimat und das ist mein Zuhause. Das ist alles sowas von absurd. Man könnte sagen, das ist so absurd, das kann alles gar nicht stimmen. Aber du siehst halt die Bilder und diese gesamte Geschichte wird so umfangreich und detailliert da erklärt, was für ein Psychospielchen das war. Weil der hat dann auch diesen kleinen Jungen eifersüchtig gemacht, indem er sich einen anderen geholt hat und hat wirklich mit dem gespielt, auch mit seiner Sehnsucht nach ihm und hat einfach, du kannst ja ein Kind unglaublich manipulieren und das hat er halt wirklich ganz perfide gemacht über, und ich glaube, in seiner Welt, von Michael Jacksons Welt, ist das alles völlig gerecht gewesen, was der da gemacht hat und das war auch überhaupt nicht schlimm. Der hat das, der ist wirklich krank auch, das ist natürlich, ich habe lange Michael Jackson verteidigt und habe auch gedacht, das ist jemand, der will so Peter Pan-mäßig nicht alt werden, aber ganz ehrlich, da haben Kinder bei dem beim erwachsenen Mann im Bett geschlafen. Das ist alleine schon, ey, mal ganz ehrlich, bei aller Grundlage, ne, für alle Leute, auf Twitter herrscht gerade ein mega Shitstorm, auch von Leuten, wie zynisch diese Welt ist, kann man da nur wieder sehen, die einfach sagen, die lügen, das sind zwei Lügner und Michael Jackson, lass ihn in Ruhe, er ist tot und er ist unschuldig. Nein, Michael Jackson ist ganz bestimmt nicht unschuldig. Also dieser Stelle, ja, genau, wer das jetzt noch sagt, der ist wirklich zynisch. Wer jetzt wieder sagt, leave him alone, he's innocent. Das ist wirklich, das ist ganz ehrlich, das kannst du einfach nicht mehr sagen. Ich weiß nicht, inwieweit die Eltern Schuld haben, inwieweit das alles eine traurige Geschichte ist, aber eine Sache ist klar, Michael Jackson mit seiner Verantwortung, die er hat, kleine Kinder irgendwie zu manipulieren und mit denen auch was da sehr detailliert gezeigt wird, Sex mit denen hatte, und zwar richtigen Sex. Und das wird alles, das sind die ekligsten Parts, das wird nämlich sehr genau.
Weißt du, und so ein Missbrauch im Alter von 7 Jahren bis 14, also 7 Jahre lang. Und was ich mich dann auch gefragt habe, ganz praktisch, sag mal, das Zeitmanagement von dem, wie hat er das denn alles hinbekommen? Neben der großen irgendwie Invincible-Tour und der History-Tour und den ganzen Number-One-Alben, wie der das noch geschafft
hat. In Australien bei der Familie zu pennen auch noch, nebenbei.
Ja,
auch
und
noch
dann hat er teilweise wirklich stundenlang über Tage mit diesen Jungs telefoniert, alleine.
Ja, er hat mit dem Jungen, und die Mutter meinte da auch so, warum labert der auf Tour 6 Stunden mit meinem Sohn? Stell dir mal vor, dass ein Kind, das 8 Jahre alt, Michael Jackson ruft an und redet 6 Stunden mit dem. Und er sitzt in seinem Zimmer, weil er mit meinem, das ist alles nicht richtig gewesen, das ist alles komplett.
Ja, und wie man selber das auch immer noch nicht glauben kann, dass,
ja, ich,
ne, also dass man, der ist so larger than life, dass man sich das nicht vorstellen kann und man selber fällt darauf rein und es ist immer noch so ein Restzweifel da, das kann doch eigentlich gar nicht sein.
Aber ich habe gestern eine hitzige Debatte mit Markus Wibusch noch gehabt, weil ich habe diesen Reflex in mir, ich möchte, es kommt auch immer noch hoch, dass ich denke, das kann doch alles gar nicht sein. Das geht doch nicht. Also wirklich, dass man das so, das kann ich mich nicht von frei machen, dass ich da wirklich.
Ey, aber dann siehst du diese Fotos, wie er da mit diesen, überleg doch mal, wie diese Fotos und diese Jungs, und wenn du dann die Geschichten von den beiden, das ist wirklich sehr detailliert, sehr offen und wirklich unter Überwindung von allem, also allein der Mut, den das bedeutet, dass
sie
sich dahin
zu setzen. Wie viel Überwindung es für Missbrauchsopfer generell kostet, über ihren Vorfall, was passiert ist, zu reden. Die meisten machen es nicht, weil es einfach, weil sie sich davon nicht beherrschen lassen wollen. Haben wir auch schon überall mal drüber geredet. Aber man sieht denen auch beide an, du erzählst so eine Geschichte nicht vor einem Millionenpublikum, weil du Aufmerksamkeit willst oder auch weil du Geld willst. Ich glaube nicht, vor allem der eine von den beiden ist auch ein relativ erfolgreicher Choreograf. Und ich glaube nicht, dass das der Grund ist. Ich glaube, die wollen ihren Frieden und die wollen endlich, dass die Wahrheit akzeptiert wird. Und dafür kämpfen die auch. Das kann ich mir nur vorstellen. So wirkt das alles auf mich.
Ja, und was ich ganz eindringlich fand, ich will den ganzen Film jetzt nicht vorwegnehmen, der läuft übrigens, und das auch eine tolle Randnotiz, der läuft am 6. April bei Pro7 am Samstagabend um 20.15 Uhr. Beide Filme nacheinander, vier Stunden Michael Jackson, wahrscheinlich gibt es vorher irgendwie Red und Tough und die große Michael Jackson-Woche und Rutschentest bei Galileo auf der Neverland Ranch und so. Und danach, nach dieser Doku, verspreche ich euch, halt niemand mehr Bock, was von Michael Jackson zu hören.
Ja, niemand, aber das ist die Frage, die ich mir stelle. Kannst du jetzt den Künstler menschlich von seinem Werk differenziert noch wahrnehmen?
Also, das ist was anderes als bei Klaus Kinski, wo damals ja seine Tochter ihm diese Missbrauchsvorwürfe gemacht hat, wo das alles noch so diffus war und ich glaube der Tochter auch, aber da ist es irgendwie irgendwann in so einem Nebel verschwunden. Aber diese vier Stunden dieser Doku, diese Erzählungen von den Ehefrauen den Missbrauchsopfern, das hat mich so fertig gemacht. Ich kriege das nicht mehr hin. Und wir haben heute auf der Arbeit in der Redaktion zusammengesessen und haben bei Spotify tatsächlich mal so ein paar Songs uns rausgesucht von Michael Jackson, die man jetzt auf gar keinen Fall mehr hören kann.
Und Man ich in einfach the Mirror, mal, Earth Song. Earth
nee, das, Song nein, pass auf. Ja. Sowas wie You are not alone.
Oh Gott, hör auf.
I am here with you. Oh. Und dann Though you're far away.
Was unsere Zuhörer gerade nicht sehen können. Ich kann dich auch noch dabei sehen, wie du das singst. Und Jan hat gerade so, wir haben nämlich FaceTime heute. Und Jans Gesicht sieht dann noch so schmierig aus, wenn du.
Und dann, dann stellst du dir vor, dass da währenddessen irgendwelche 7-, 8-, 9-, 10-jährigen Jungs, die hatte er alle fallen lassen, bevor die in die Pubertät gekommen sind, weil er, auch das fand ich mal ganz schön, dass man so ausgesprochen ist, die beiden gesagt haben, das war einfach ein Pädophil. Einfach ein Pädophiler, Sexualstraftäter. Und er hat die Jungs einfach, stell dir mal vor, dann schreibt er diesen Song und hat dann da dabei irgendwie deinen Sohn am Laufen und dann hörst du das und dann, dieser Song ist just for, hey little one. Wir haben einen little one. Du kannst You Are Not Alone nicht mehr hören oder auch so
Ja, aber guck mal, Jan, History. Das ist nämlich, ja, guck mal, jetzt bewegen
du
wir
uns. Du kannst das nicht mehr hören, das
Jan,
geht nicht.
Aber wir bewegen uns jetzt 4 Tage nach der Ausstrahlung dieser Dokumentation jetzt auch so mit so einer ultimativen Meinung. Ich glaube, dass gerade so eine neue Ära anbricht. Das ist ja auch eine neue Art von Berichterstattung, weißt du? Da ist eine Dokumentation, die ist 4 Stunden lang und die zerreißt und einfach mal das gesamte Lebenswerk eines Künstlers, ja? Und dann sollst du innerhalb von 3 Tagen sagen, ich höre nie wieder seine Musik. Diese deine Kindheit, also meine geprägt hat, das Album Bad und so. Das ist nicht so ganz einfach und ich muss auch sagen, was ich mir immer wünsche und in Amerika halt auch wirklich das große Problem ist, dass es kein Justizsystem ist, was erstmal sich dieser Sache richtig annimmt, sondern dass da ganz oft, lass mich ausreden, dass da ganz oft Leute freigesprochen werden, siehe O.G. Simpson, siehe R. Kelly, siehe Michael Jackson, die freigesprochen werden, weil der windige Anwalt nun mal doch die Tricks beherrscht und dass dadurch einfach diese Art, ich in meinem Kopf sind 2 verschiedene Empfindungen. Einerseits, das ist die einzige Möglichkeit für Leute, ihre Gerechtigkeit zu finden, indem sie sowas machen. Das ist so eine neue Art ist. Aber andererseits denke ich, wo fangen wir an damit und wo hören wir auf? Gibt es noch eine Dokumentation irgendwann über die goldenen Zeiten von Warren Beatty oder anderen Stars in den 70ern? Keine Ahnung, was die für Drogenexzesse mit vielleicht auch Minderjährigen gefeiert haben oder sonst was. Und wie krempelt man das um? Und wo sind schon die nächsten Dokumentationen jetzt, wo es um die nächsten Künstler geht? Das alles ist ja wirklich eine interessante Frage, finde ich, wie man da so drauf reagieren sollte. Und wenn man so sieht, wie gerade irgendwie, glaube ich, das Internet explodiert, mit Menschen, die sagen, das sind 2 pathologische Lügner, genauso wie Leute, die sagen, Michael Jackson ist der größte Kinderschänder aller Zeiten, finde ich das alles irgendwie gesellschaftlich nicht gesund.
Ich glaube, man darf da kein finales Urteil fällen, aber was du geschrieben hast, nachdem du es gesehen hast, das sehe ich auch so. Ich glaube, das ist einfach eine neue Ära bricht an und wir sind Zeuge von einem zivilisatorischen Fortschritt. Alleine, dass man Missbrauchsopfern so viel Gehör schenkt, dass das nicht einfach weggewischt wird, ja, dass das ein Forum findet. In diesem Fall dann in Deutschland um 20.15 Uhr bei Pro7 am Samstagabend. Das ist doch wirklich einigermaßen bemerkenswert. Und ich glaube auch, dass die beiden Männer das nur deswegen geschafft haben, weil es vor zwei Jahren diese MeToo-Geschichte anfing, wo missbrauchte Frauen gesagt haben,
pass mal auf. Es ist eine gesellschaftliche Bewegung und Veränderung, die natürlich dafür sorgt, dass sowas überhaupt möglich ist, ganz klar. Die Gefahr darin besteht natürlich von, also neue Wege bringen auch erstmal neue Gefahren und neue und diese Art und Weise, glaube ich, bin ja zum Glück kein Twitter-Typ, aber es ist so, dass da wirklich, glaube ich, ganz viel sofort eine Meinung, also dass du musst ja diesen Fall, du musst Michael Jackson, du musst das jetzt erstmal klar einordnen und dafür braucht man auch ein bisschen Zeit und dafür braucht man mehr, als er gleich zu sagen, nach 3 Tagen seine Lieder werden nie mehr gespielt.
Nee, das glaube ich, auch nicht, dass das ist so ein Reflex, ich glaube auch nicht, dass das bleibt, aber das wird auf jeden Fall in diese Lieder eintätowiert. The Lost Children war der andere Song vom Invincible-Album, den ich noch, ich packe die beide mal auf die Fidi und Bumsi Playlist, The Lost Children und You Are Not Alone. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, diese Dokumentation zu sehen, Leaving Neverland, 2x2 Stunden, es ist wirklich eine eindrucksvolle, ganz tolle Dokumentation. Sie ist sehr einseitig, weil der mutmaßliche Täter eben nicht mehr lebt, nicht zu Wort kommt, sondern konzentriert sich voll auf die Opfer. Und was ich sehr beeindruckend und sehr glaubwürdig fand, dass die beide das erstmal nicht erkannt haben, dass das Missbrauch war. Mhm. Das war für die so normalisiert
Die waren so klein und die hatten natürlich eine Ehrfurcht und alles und für die war Michael Jackson ein Gott.
Die dachten, und der hat die dabei manipuliert, wie das Missbrauchstäter
eben machen. Die haben ja auch gesagt, die haben angefangen mit ihm Pornos zu gucken. Da war da, glaube ich, der eine auch 7 Jahre. Also Gott, das ist alles so schrecklich, das selbst jetzt zu erzählen. Und er sagte, er wollte Michael Jackson glücklich machen. Weil für ihn als Kind wollte er, und das war dann einfach, der hat ja noch gar keine Sexualität oder sowas in sich. Und dann auf einmal kriegst du da sowas, wirst du konfrontiert als Kind. Ich kann das jetzt auch gar nicht hier... Ich weiß genau, wenn wir hier darüber so diskutieren, dann fällt wieder ein halbgarer Satz von mir, der mir angekreidet wird. Deswegen, ihr wisst, glaube ich, alle was... Nee, ihr wisst gar nichts. Ihr schaut das nämlich noch alle. Die Doku lief um Viertel nach acht. Wann läuft die irgendwie auf ProSieben?
Am 6. April, um Viertel nach acht, am Samstagabend bei ProSieben. Ich finde gar kein halbgarer Satz. Wir sind voll im grünen Bereich. Ich finde es eben total cool, dass du nach dieser Doku, so schrecklich das alles ist, darüber reden kannst. Und das ist eigentlich, das fand ich auch erstaunlich, weil Michael Jackson erstens tot ist und zweitens dann doch so weit weg, dass du anhand dieser Beispiele wirklich diese Missbrauchsmuster mal ganz anschaulich erklärt bekommst. Ich fand das schon, als vor vielen Jahren am Canisius Kolleg in Berlin, dieser Missbrauchsskandal aufploppte und die katholische Kirche richtig in Schwierigkeiten geriet, wo wirklich über Jahrzehnte Jungen missbraucht wurden an dieser Schule in Berlin, fand ich das schon einigermaßen eindrucksvoll, dass die Opfer dann da sehr in der Lage waren zu artikulieren, wie die das gemacht haben. Und ich habe da zum ersten Mal verstanden als Erwachsener, wie diese Missbrauchstäter arbeiten. Das sind eben nicht die fiesen Kinderschänder, denen man dann so creepy ansieht, dass sie sind, sondern das sind Menschen, die Nähe suchen und quasi ganz bewusst ihre Machtposition ausnutzen und über Nähe, als sich an diese Kinder rancreepen und bei Michael Jackson als Megastar noch viel einfacher. Und wie das aus denen rausgebrochen ist, als die selber Kinder bekommen haben, das fand ich extrem nachvollziehbar, wenn die quasi ihr eigenes, kleines, unschuldiges Kind da sehen haben, vor sich sehen und dann denken, oh Gott, ich war ja selber so unschuldig und was ist mir passiert in der Zeit? Wie kann man nur? Und da erst realisiert haben, dass das Missbrauch war, der denen widerfahren ist. Ja. Das fand ich wirklich, wie die dann auch zusammengebrochen sind und das war ja auch der Moment, wo dann die Ehefrauen beide eingestiegen sind und dann man merkte, dass da wie so ein Stöpsel gezogen wurde und auf einmal sich für die ganz viel erklärt hat, warum die so sind und warum die so gehemmt sind, warum die psychische Probleme haben und auf einmal da erst dann anfing, sich damit auseinanderzusetzen. Und dann muss man sagen, eben wie wir es eben schon erzählt haben, die haben beide für Michael Jackson ausgesagt. Die haben beide jahrelang behauptet, nein, es gab keinen Missbrauch. Und dann siehst du so den reingestellten Macaulay Culkin, der immer noch sagt, es gab keinen Missbrauch, wo man dann auch denkt, Alter, was ist dir denn widerfahren, ey? Was muss bei dem wohl passieren? Sein.
Ne? Vielleicht also hat er aber auch selektiert, bei welchem, also ich glaube nicht.
Auf keinen Fall. Glaubst du wohl nicht, dass er dann sich einen Jungen sucht, den er nicht missbraucht?
Er weiß ganz genau, wenn er sich an Macaulay Culkin, der ja auch damals ein großer Star war mit Management und das kommt raus, das sind auch Vermutungen, da habe ich keine Ahnung. Auf alle Fälle.
Alleine diese fucking Neverland Ranch, das ist doch der absolute pädophilen Traum, sich irgendwo in der Wüste bei Los Angeles so eine Ranch, wo die nächste Polizeistation 7 Stunden entfernt ist und dann da einfach so, wie Hitler Germania gebaut hat, dann quasi quasi seine eigene, das ist das Haupthaus, da wohne ich. Und die Eltern kommen dann auf die andere Seite vom Teich, dass selbst wenn was ist, dass es noch Zeit hat, da irgendwie was zu organisieren, hat er so Glöckchen im Haus aufgehängt, dass er immer gehört hat, wenn jemand sich dem Schlafzimmer genähert hat, hatte im Kleiderschrank noch einen Kleiderschrank, in dem dann Missbrauch stattgefunden hat. In jedem Haus, in jedem Karussell gab es eine Dachgeschoss, wo irgendwie ein Bett stand. Alter,
Das ist alles creepy Scheiße. Und da kann auch keiner mehr sagen, ey, wirklich, das, was ich halt bemerkenswert fand, als ich vor 4-5 Wochen hier in der Sendung mal diese Dokumentation angekündigt hatte, habe ich tatsächlich schon mindestens, also einen bemerklich größeren Teil von E-Mails von Hörern oder Leuten bekommen, die unsere Sendung hören und gesagt haben, ja, von der Doku, das sind übrigens 2 Betrüger, die sind schon 2-mal mit ihrem Fall abgeblitzt und so, habe ich ein paar Leute, die mir das schon vorher geschrieben haben. Also es gibt wohl immer noch eine große Michael Jackson Schar an Fans da, aber von Fans, aber ich glaube einfach, es ist auch so ein Ding, diese Art von Vergötterung für Stars ist auch endgültig vorbei. Ja. Das gibt's, diese Art, dass jemand heilig gesprochen wird schon zu Lebzeiten. Im Endeffekt, also das wird so nicht mehr passieren. Die Stars von heute, es gibt Leute, die haben kurz ihren großen Super Durchbruch und danach hören sie auf mit Musik oder was auch immer oder sie bleiben auf dem Level. Aber sowas gibt es ja einfach nicht mehr. Und Michael Jackson, da gibt es bestimmt noch einige Leute, gab es aber auch noch, okay, ist das der Vergleich wieder zu hart. Du weißt, worauf ich hinaus wollte.
Ja.
Also, wir setzen mal kurz ab. Ich habe auch einen
Spitz. Wir setzen mal kurz ab und atmen einmal tief durch. Das aber, ihr merkt, ein großer emotionaler Druck und es ist wirklich sehr empfehlenswert, diese Dokumentation. Wenn ihr sie vorher schon sehen könnt, schaut sie euch an bei HBO Now. Gibt es sie in Amerika? Vielleicht auch irgendwelche dunklen Wege, wie man sie bekommt. Oder ganz legal in einem Monat bei ProSieben um 20.15 Uhr. Auch echt ein geiler Move, dass sie das machen und das ist echt ein hartes Stück, so eine Doku auszustrahlen, finde ich echt krass. Und ich glaube, am Ende bringt das Gesellschaften und so Zivilisationen voran. Das macht alle schlauer und wacher.
Und sorgt aber auch für eine Menge Wut bei ein paar Leuten. Aber da müssen die alle durch. Wir müssen jetzt durch mit dem nächsten Song. Ich packe noch einen Song auf die Liste von einer Band, die gab es nur ganz kurz. Sie kamen aus Hamburg. 4 verpeilte Typen. Sie nannten sich Nice Boy Music. Und der eine von denen spielt jetzt bei Ketka Schlagzeug. Der andere spielt bei ganz vielen Bands. Haben auch mal bei mir gespielt. Christian und Markus heißen die. Die Band hieß damals Nice Boy Music. Und sie hatten einen Song. Das war eigentlich der ultimative Indie-Knaller. Er ist aber nicht der Hit geworden, der er damals hätte sein können. Deswegen packen wir auf die Liste, damit er jetzt zum Hit nochmal wird. This is Disco heißt der Song von der Band Nice Boy Music. Die haben eine Platte gemacht. Hat Sven Meyer produziert damals. Kennst du Sven Meyer auch noch?
Genau. Legendär, mit dem haben wir auch mal im Podcast schon in der Studio
Legendary Produzent, genau.
Legendary. Ich packe, um euch alle auszucreepen, 2 Michael Jackson Songs auf die Liste. Es gibt noch viel mehr. Ich klicke mich durchs Lebenswerk von Michael Jackson, um die creepigsten Songs von Michael Jackson nach dieser Doku, man muss durch den Schmerz durch. The Lost Children und You Are Not Alone. Und wenn ihr das nach der Doku hört, dann nie wieder. Aber das musst du einmal von der Brust, weil das ist wirklich ein Ding, das Ding. Guckt euch das an. Bis gleich.
Bis gleich.
Heute kannst du dich anmelden in deine Dinger, in deine Foren, da schreibst du irgendwas rein und dann geht es rum. Ja, und das ist halt die große Problematik, dass jeder Idiot kann sich da im Internet irgendwo über so einen Namen anmelden. Und kann da irgendeine Scheiße da reinschreiben, weil er zu Hause von der Frau auf die Ohren kriegt. Verstehst du? Und der kriegt dann noch Gehör.
Hey, hier ist fest und flauschig, ihr kleinen Pimmelpiraten da draußen.
Das ist vielleicht nicht der beste Einstieg. Ja, aber ihr wisst, wie es gemeint ist.
Vergessen schon wieder den Blog davor. Ich war heute Morgen noch in Hamburg, Jan, und ich war beim Portugiesen, ne? Und habe schon einen Galau getrunken und ich mag immer so gerne, beim Portugiesen gibt es diese Brötchen in Hamburg mit Serrano-Schinken und Käse. Die werden dann im Kontaktgrill gemacht und dann zerläuft der Käse. Für mich das beste Frühstück, was man haben kann. Und hinter mir in der Ecke saßen 4 Studenten, 2 Mädchen und 2 Typen. Und auf einmal fängt sie mit lauterem Organ an zu reden. Ja, ich auf Spotify haben sie ja echt viele Podcasts, ne? Und den Zeit-Podcast, den höre ich auch wirklich gerne, ne? Und dann die andere, ja, ist der gut? Ja, der ist wirklich gut, den höre ich wirklich gerne. So, die haben auch einen Wissens-Podcast, das ist wirklich gut. Und natürlich Jan und Olli. Und ich sitze wirklich mit dem Rücken zu dieser Frau. Und ich weiß, das passiert nicht oft. Und es ist so mega unangenehm gewesen, weil ich dachte, wie reagierst du jetzt? Ich war natürlich auch neugierig, was sie sagt. Und dann sagt sie den Satz, der wirklich für mich, sie hat mir total den schönen Morgen geschenkt. Die meinte, ja, die sind ja auch politisch. Das hätte man jetzt gar nicht gedacht, aber die sind ja auch sehr oft politisch, die beiden. Das ist ja nicht nur albern, was die machen. Also die hat so ein bisschen, die war 28, aber im Herzen schon älter als ich. Die war eigentlich schon eine richtige Spießerin. Aber ganz liebe Grüße an dich. Du im Alto nach heute Morgen beim Portugiesen in einer großen Brunnenstraße um die Ecke.
Hat sie dich denn erkannt oder?
Nein, ich bin dann, das wollte ich gerade weiter erzählen, ich bin dann mit dem Rücken zu ihr, weil ich dachte, ja, wenn die mich jetzt sehen, dann ist es irgendwie peinlich. Oder drehe ich mich um und sage, ja, cool, danke, freut mich. Ich bin morgens aber nicht, ich wusste nicht, wie ich reagieren sollte, während die da reden. Ich war aber irgendwie glücklich, dass die sehr positiv über uns geredet hat und dass sie meinte, dass das eine gute Mischung ist. Und dann hätte ich mich umgedreht und hätte gesagt, ey, voll nett, dankeschön. Aber das wäre auch dumm gewesen. Ich habe mich jedenfalls gefreut, weil man hat auch schon mal, ich kenne das auch, wenn ich habe mal auf einem Festival gespielt, dann bin ich danach betrunken über das Backstage-Gelände gelaufen, habe mich an den Fluss gesetzt und an der anderen Ecke vom Baum saßen zwei Promoter und haben eine halbe Stunde über mich gelästert, wussten aber nicht, dass ich da sitze. Und haben...
Oh Gott.
Ja, das habe ich mir auch angehört. Aber diesmal war das schön. Das wollte ich nur kurz erzählen. Es war total abgefahren, sich das anzuhören. Auf alle Fälle ganz liebe Grüße nochmal an die unbekannte Dame, an die unbekannte Schöne.
Ich muss eine große Korrektur vornehmen. Ich habe einen Riesenfehler bei unserem traurigen Film letzte Woche gemacht. Am Ende von My Girl stirbt natürlich der Junge. Macaulay Culkin, das haben so viele Leute geschrieben. Ja. Und jetzt, wo ich Leaving Neverland gesehen habe, ist mir auch mal eingefallen, er ist nicht nur in dem Film gestorben, er ist danach auch noch mehrfach gestorben, also innerlich. Und wahrscheinlich ist er auch jetzt total traumatisiert von dieser ganzen Michael Jackson Nummer. Er stirbt natürlich. Natürlich Anna Chlumsky lebt und Macaulay Culkin stirbt. Und dann ist doch er kann noch ohne seine Brille nichts sehen. Diese Szene am offenen Sarg ist mir alles wieder eingefallen. Ich habe es auch verdrängt so ein bisschen, wie
aber
schrecklich
der
Film
immer,
wirklich war.
Das Leben ist ein Film und am Ende sterben alle.
Ja,
deswegen
so
ist es so. So ist es ja eigentlich. Deswegen.
Lass uns ein paar positive Sachen besprechen. Ich habe nämlich, guck mal, ich zeig dir das mal ganz kurz. Ich habe eine Neuigkeit hier auf meinem kleinen YouTube-Zimmer.
Das ist total verrückt.
Ich habe mir was gekauft. Ich hatte das schon mal in einer kleineren Version für den Nacken. Ich habe mir eine Sitzauflage für meinen Gaming-Chair organisiert. Ich habe hier ein kleines Studio. Ich habe zwei Studios. Eins ist in Berlin und eins ist in der Nähe von Köln in Pulheim. Und das ist jetzt hier in meinem Pulheimer.
Ich beschreibe das mal ganz kurz. Das macht man an den Stuhl ran, und zwar an die Schultern. Das wird da fest rangemacht, das kann man
nicht
bestellen.
Das ist nicht an die Schultern. Guck mal, ich zeig's dir mal ganz. Das ist nicht an die Schultern rangemacht.
Das ist eine richtige Einlage.
Guck mal hier, das ist eine richtige große...
Das ist wie eine Fußeinlage für den Rücken, für einen Stuhl.
Ja, genau. Das ist quasi so, wie Taxifahrer sich diese komischen Noppendinger in ihren Mercedes reinhängen.
Ich glaube aber tatsächlich, dass das nicht wirklich irgendwas Gutes tut. Eine gute Massage müssen mindestens vier Hände sein und es müssen Menschen.
Ja. Und es müssen das sagst du aber auch erst, seit du mal Lomi Lomi von mir beigebracht bekommen hast.
Eine gute Massage müssen mindestens vier Hände sein.
Und vier Hände und ein Penis.
Vier Hände und ein Penis auf dem Kopf. Und das ist eine gute Massage.
Nein, wenn du einmal schon von so einem harten Penis im Nacken massiert wurdest, dann willst du nie wieder was anderes.
Du willst nichts anderes mehr haben. Und auf alle Fälle vier Hände und das. Du musst ja an die richtigen Zonen. So eine Maschine erkennt das ja nicht, wo die gefährliche Zone ist. Ich glaube, du hast dir da was aufdrängen lassen.
Das Ganze
lassen.
Ist hier mit einer Fernbedienung. Hier kann man draufdrücken. Hier steht erstmal On-Off. Dann beginnt als erstes On-Off. Ich mache mal Neck und dann lehne ich mich mal zurück in meinem... Ah, guck mal so. Ich lehne mich zurück und hört man das? Ich weiß nicht, ob man es hört. Es ist so ein angenehmes Surren, ist schön leise und jetzt wird mir gerade der Nacken massiert von dem Computer. Jetzt gehe ich auf Heat. Ich möchte, dass es warm wird und dann auf Full. Ja. Und ich möchte meinen ganzen Rücken. Und dann drücke ich noch auf Vibration. Und dann vibriert die Bodenplatte. Und ich kann mir vorstellen, dass das schon...
Am Ischias, ne?
Am Ischias. Aber ich mache jetzt richtig viel Vibration. Und das hat schon was Sexuelles. Es massiert dir wirklich sehr angenehm da den Prostata-Bereich, den Damm-Bereich. Sehr angenehm. Also es ist...
Kann ich dir mal kurz eine Frage stellen?
Gerne.
Hast du schon mal MRT gemacht? Warst du schon mal in der Röhre? MRT?
Ich war schon mal in der Röhre, ja. Wieso?
Ich muss das machen.
Und warum?
Wegen meinem Rücken.
Ach so.
Und jetzt habe ich so eine wahnsinnige Platzangst. Tatsächlich. Das ist so. Und es ist ja so, das haben mir schon verschiedene Leute gesagt, du liegst ja wirklich, wenn du die Augen aufmachst, es ist super laut und dann hast du direkt diese Platte vor. Das ist ja wie im Sarg, nur dass du noch lebst. Wie, hast du keine Angst davor gehabt? Hast du nicht
es gibt ganz unterschiedliche. Es gibt mittlerweile auch MRTs, da musst du mal gucken, wo du hingehst. Es gibt moderne Geräte, die das erstmal sehr schnell machen und die auch nicht mehr so laut sind. Das ist... da gibt's ganz unterschiedliche Sachen. Diese alten Dinger, ich habe sowohl ein CT als auch ein MRT mal gemacht. Beim CT kriegst ja vorher so Kontrastmittel reingedrückt, so zwei Liter von so einer leuchtenden Flüssigkeit. Und dann wirst du da einmal durch, dann schießen sie dir einmal da irgendwie was noch in die Venen rein. Und dann werden so die inneren Organe gescannt. Und MRT ist ja wirklich für so Knochen und Bänder und so einen Scheiß.
Kann man nicht mit Vollnarkose das machen?
Oh, um Gottes Willen, das geht ja ratzfatz, das dauert. Aber nee, stimmt gar nicht. MRT dauert länger.
20 Minuten bist du da drin, glaube ich. Wie so ein Hähnchen in so einer Röhre.
Genau, du wirst, glaube ich, scheibchenweise wirst du dann aufgenommen. Und CT ging super schnell. Das ist so eine Sache von 6 Sekunden, da bist du einmal durchgefahren und dann war's das.
Hast du die Augen aufgemacht in der Röhre?
Ja, ich habe die Augen aufgemacht. Ich fand es aber nicht so schlimm. Ich habe aber auch keine Platzangst.
Ja, mag ich nicht. Nee, ich muss da sehen, wo ich bin. Platzangst ist schon, also wenn, dann auch richtig Platzangst. Also das, ich kann ein bisschen unterdrücken, aber dann geht's richtig los. Komplette Panik.
Platzangst.
Ja, ist nicht.
Habe ich gar nicht. Nee.
Das ist eine meiner ganz großen Schwächen. Platzangst.
Platzangst und der große Penis sind meine großen Schwächen.
Ja, so ist das alles.
Ja, aber die Massage ist ganz angenehm. Es ist richtig, ich habe das irgendwann mal, ich habe mal so ein Massagekissen gehabt, das habe ich auch damals bei Sanft und Sorgfältig mal empfohlen. Mhm. Das ist eigentlich schon ganz cool und das ist jetzt eigentlich, das Problem ist, man macht es und dann hat man irgendwann, so nach einer Woche denkt man so, ach komm, jetzt will ich auch gerne mal wieder ohne Massage. Und dann hat man sich so ein bisschen dran gewöhnt, natürlich kann das ein Mensch wesentlich besser und man tut auch was für die Wirtschaft, wenn man da den Menschen bezahlt. Und nicht nur für
hast du das im Laden gekauft oder hast du das beim großen Anbieter im Internet?
Nee, ich bin in so einen Laden gegangen, in so ein Sanitätshaus, heißt es, glaube ich, ne? Ja. Wo man auch so Krücken und so einen Scheiß kaufen kann. Ganz, ganz großes, in meiner alten Heimat in Bremen, ein ganz großes Sanitätshaus. Und die haben mir das empfohlen.
Ich lasse mich auch gerne beraten. Ich finde übrigens, das ist jetzt eine Sache, die ich im Alter gelernt habe. Man kauft nicht mehr die Katze im Sack, man lässt sich einfach gerne beraten. Und ich finde auch, dass das ein Recht des Kunden ist, sich gut beraten zu lassen. Also das mag ich wahnsinnig gerne, wenn ich gut beraten bin. Ich habe jetzt gerade noch mal eine Zukunftsvision gehabt, die wollte ich ganz kurz mal fragen. Diesen Satz, den ich seit 10 Jahren schon nicht mehr hören kann, ich habe ja gar keinen Fernseher mehr. Den kennst du ja auch, ne?
Ja,
und momentan ist ja so ein...
Nur Verachtung für Leute, die das sagen.
Ja, die das sagen. Fernseher ist voll geil in der Wohnung. Und dann noch Leute, jetzt wird es vielleicht in 10 Jahren auch total hip sein, wenn der Podcast-Boom irgendwann vorbei ist, dass man sagt, ich habe ja gar keine Apps mehr auf meinem Handy. Meinst du, dass man irgendwann sowas auch mal... Oder ich habe ja gar keine Streaming-Anbieter mehr. Das ist dann irgendwas...
Gar nicht mehr. Ich habe gar kein Handy mehr. Ich glaube, dass die Generation unserer Kinder, dass sie das total abfuckt, wie sehr wir am Handy hängen. Also ich glaube, das wird irgendwann einen riesen Backlash geben. Die werden uns vorwerfen, ja, früher hast du immer aufs Handy geguckt. Mega scheiße. Oh, meine Eltern, immer aufs Handy. Weil man selber ja denkt, den Kindern das Handy nicht zu früh geben und so. Lieber nicht. Und das werden die voll aufnehmen. Ich glaube, das Handy fällt uns voll auf die Füße. Das kriegen wir alles zurück. Die Zeit, die wir am Handy verbracht haben. Das werden unsere Kinder uns nachtragen. Ziemlich sicher.
Ja.
Es gibt digitaler Minimalismus, glaube ich schon, dass das kommen wird. Dass du irgendwann den Wald wieder entdeckst. Und zwar gar nicht so nach dem Motto, da muss man jetzt unbedingt wohnen, sondern dass die Leute irgendwann wieder keinen Bock, die Geräte ausmachen und mit den Kindern in den Wald fahren und einfach mal Natur und so.
Ja, back to nature.
Back to Neverland. Welcome back.
Back to Neverland. Hast du das muss ich auch noch kurz fragen, hast du das R. Kelly-Interview denn da gesehen? Er hat jetzt ein Interview gegeben, wo er geweint hat und geschrien hat. Aber er trifft immer noch die Töne beim Schreien. Er schreit erst unschuldig, was natürlich. Und er singt, es ist das, ich will es auch gar nicht jetzt albern machen, weil der Typ ist wirklich auch ein richtig, richtig krankes Schwein. Das muss man auch wirklich mal so offen sagen bei R. Kelly. Und dieses Interview, du siehst einen reichen, alten, traurigen Mann, der da irgendwie versucht, sich zu erklären und eigentlich weiß er selber, dass er scheiße war. Ich weiß gar nicht, warum der nochmal da war. Egal, das muss man sich auch gar nicht angucken.
Hast du mir geschickt, ich fand es auch einigermaßen, also die Ausrede, ich bin doch nicht so blöd und mach das und das, da weiß ich, kenne ich von früher, wenn man richtig Scheiße gebaut hat.
Dann sagt man natürlich, ich bin doch nicht so blöd und hab die Fensterscheibe eingeschlagen am helllichten Tage, so doof bin ich doch nicht.
Ja, und ich glaube auch, dass wenn Michael Jackson noch leben würde, das, was R. Kelly gerade passiert, also das konfrontiert werden mit den Opfern und mit seinen Taten und auf einmal merken, dass man damit nicht mehr durchkommt, da wird man dann schnell weinerlich und wieder dann anfängt rumzuflennen. Das fand ich schon einigermaßen erbärmlich. Also wenn schon Pedo, dann steh dazu und dann geh in den Knast und büße für deine Taten und dann kann man immer noch mal sehen. So, mach Therapie oder so.
Büße, Bruder.
Also, dann noch eine Sache, die ich kurz abhaken muss. Ich habe über die leckere Popcorn gesprochen, ne?
Mhm.
Da hat mir eine große Berliner Popcorn-Firma relativ wütend geschrieben, dass dieses Popcorn, was ich empfohlen habe, eigentlich nur geklaut ist. Dass die Idee geiles, funky Edelpopcorn zu herzustellen, dass das eigentlich von wem anders kommt, von einer Berliner Firma, und dass dieser große Süßwarenhersteller das einfach nur nachgemacht hat. Und die haben mir ein Riesenpaket geschickt mit unfassbaren Popcorn-Sorten. Ich hol die gleich mal und liste die mal vor, so Tahiti-Vanille und Kokosnuss,
Gräfen. Vanille finde ich ja geil, ne? Ich bin ein großer Vanille-Fan.
Ja, und auch belgische Schokolade, Mandel und Krokant und sowas. Also liebe Grüße an die Firma, ich habe mich sehr gefreut, dass wäre ich nie drauf gekommen. Ich habe sowas schon mal in einem Hotel gegessen. In einem sehr guten Hotel sind manchmal so Edelpopcorns, weißt du? Und von der Firma war das nämlich. Ich kann die Firma jetzt nicht nennen, weil nachher heißt es Schleichwerbung. Obwohl, ich habe die andere auch genannt, oder? Ich sag einfach mal, die Firma heißt Knalle.
Knalle, haben mir auch Leute gesagt. Ah, es gibt so viele tolle Popcorn-Firmen.
Es gibt so viele Popcorn-Firmen. Hm? Es gibt auch das gute Selbstgemachte und von Öltje und ganz viele Firmen gibt es. Und von, wie heißt nochmal dieser Körnerhersteller mit den gelben Verpackungen, wo man das, Sonnenberg? Nee, wo man das,
irgendwas mit Sonnen.
Sonnenberger, ist es das? Sonnenberger Nüsse, mal gucken. Sonnenberger Nüsse als Gehirndoping. Marktbreiter Sonnenberg. Nee, das ist was anderes.
Aber irgendwie gib mal Sonnennüsse ein.
Walnüsse.
Sonnennüsse.
Wie heißt denn das nochmal?
Ja, Seidenberger.
Nein.
Sonnenblumen.
Seiten.
Wie so ein Quiz. Wie so ein Familien. Kürbis,
Nee, warte mal. Wie bei der Preis ist heiß. Vielleicht kommt Walter Freiwald rein.
Sonnennüsse. Pass auf. Nee,
du weißt aber, welche Packung ich meine. Das ist eine ganze, da gibt's, von denen gibt's alle. Auch irgendwie, da habe ich auch nicht verstanden, warum man Aprikosen mit geschwefelt und ungeschwefelt. Geschwefelt ist dann haben sie so eine für schöne gelbe Farbe.
Ja.
Und ungeschwefelt sind dann einfach so braun und vertrocknet, die auch so Trockenfrüchte anbieten und so. Ihr wisst schon. Es gibt ganz viele.
Jan, ich muss noch eine politische Diskussion noch mal einfachen mit dir. Findest Gerne. Du es denn jetzt eigentlich schwierig, dass die Kinder zu Karneval als Indianer gehen? Was ist denn deine Meinung dazu?
Alter, das ist so eine komische Phantomdiskussion. Ja. Ich habe das nur im Rande mitbekommen, dass der Bild-Zeitung-Chefredakteur...
Ist das eine Bild-Zeitung-Diskussion?
Also, ich glaube, zwei Kitas in Hamburg haben gesagt, sie möchten bitte nicht, dass die Kinder sich als Indianer verkleiden. Ich kann das verstehen. Ich finde auch, man muss gucken, in Deutschland hat gerade Indianer, sich als Indianer zu verkleiden, kommt aus einer anderen Ecke. Es ist so ein bisschen die Romantisierung von Cowboy und Indianer.
Aber das ist doch überall die Romantisierung, na klar.
Wildwestfreiheit, das ist enthoben diesem historischen Hintergrund, den es in Amerika bei diesem Ding gibt. Es ist eher der fiktionalisierte Indianer, Winnetou und Apanachi und Karl-May-Festspiele, all das sind so Dinge, die dann eher nicht so viel mit dem zu tun haben, was in Amerika das bedeutet, wenn man sich als in Anführungsstrichen Indianer oder Native American verkleidet. In Deutschland, ich sag mal, wäre ich da so ein bisschen verzeihlicher unterwegs.
Ich finde, das ist eine alberne Diskussion. Kinder verkleiden sich auch in England und in Italien und in Spanien als Indianer. Und keiner denkt dabei an die vertriebenen Ureinwohner Amerikas. Und das tut mir schrecklich leid. Aber es gibt so viel, wenn du dich als Wikinger verkleidest, sind die Norweger dann auch beleidigt. Wenn du dich als Frau Einstein verkleidest, sind dann auch die Holländer verkleidigt. Ich meine, wenn sich jemand als Nazi verkleidet, der macht sich ja auch über meine Kultur lustig, ne?
Also, wenn sich irgendeiner als Nazi... Ich möchte das nicht. Das auf die deutsche Kultur pinkeln.
Das ist echt... Ich meine, der verkleidet sich irgendjemand als Hitler. Ich möchte das nicht.
Ist eher selten, kommt eher selten vor, ist aber, weißt du, was ich ganz erstaunlich finde?
Kommt immer das gut kommt an, wenn sich der, wie Bernie Ecclestone, der Formel 1-Chef, der hat sich doch mal irgendwo als Hitler...
Nein, nicht Bernie Ecclestone, sondern der Besitzer der Formel 1, dieser Max Mosley oder sowas, dessen Vater ja ein echter Nazi war, der sich in Nazi-Uniform sich in eine Strapse irgendwie hat auspeitschen lassen von irgendwelchen Nutten, Prostituierten, Entschuldigung.
Ich dachte, das war Bernie Ecclestone.
Das war nicht Bernie Ecclestone.
Der ist doch so gebrechlich, wenn der ausgepeitscht wird, fällt er auseinander. Nee, echt jetzt, das ist ja uralt.
Nee, das war Max Mosley. Und der Vater von Max Mosley war, glaube ich, zu Zeiten des Nationalsozialismus, obwohl Engländer, ein glühender Sympathisant von Hitler und so. Also das ist bei dem auch echt so tief drin. Da soll sich mal, kann man ja machen so, wenn das keiner mitbekommt. War blöd, dass dann irgendwie so eine englische Boulevardzeitung da eine Kamera installiert hatte und das alle mitbekommen haben. Aber erstmal war diese ganze Diskussion eine Scheindiskussion, weil das niemand verboten hat. Also das aufzupumpen von Kinder dürfen nicht mehr. Zwei besonders woke Kindergärten haben da irgendwie gesagt, mach das mal bitte nicht. Und das dann zu generalisieren und da wieder so ein komisches linksgrün versifftes Scheißding draus zu machen.
Ja, mir ist aber, ist aber auch irgendwie so ein, ich weiß nicht, ob es so eine, von so einer feministischen Seite so irgendwo so typische Stereotypen, die beim Karneval gezeigt werden. Indianer und die sexy Geisha und das. Und das tut den Leuten in Urländern alles so weh. Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Also ich kann das, weißt du, was das Blackfacing angeht und das Schwarte Piet in Holland zum Karneval, da gibt's ja eine Figur, wo Weiße sich schwarz schminken, vor dem Hintergrund, dass es bei uns in Mitteleuropa bis vor wenigen Jahren Menschenzoos gab, wo afrikanische Ureinwohner oder Menschen aus Afrika entführt oder überredet mit Alkohol gefügig gemacht wurden und ausgestellt wurden wie Zootiere. Ja. Das hat ja bei uns stattgefunden. Finde ich das schon extrem schwierig. Kann das total nachvollziehen.
Ne?
Ja. Ich habe lustigerweise, wir haben diese Woche die Knopf-Hoff-Show mal geguckt. Wusstest du, dass vor der Band der Knopf-Hoff-Show ein riesiger, schwarzer, geblackfacer, stilisierter, schwarzer junger Mann, Sarotti-Moor-artig, mit so dicken Lippen, wirklich jahrelang, 10 Jahre Knopf-Hoff-Show, diese Big Band, wo aus der Tuba immer diese Kugel rauskam, wo nochmal die Experimente nochmal wiederholt wurden, die Joachim Bublatt und Ramona Leis gemacht haben. Und da vor der Band stand jahrelang so ein riesiger, ist mir nie aufgefallen, heute zum ersten Mal tatsächlich, ein großer, eine Karikatur eines schwarzen Mannes, wie der weiße Mann ihn sieht. Ne? Also mit so einer Mischung aus, oh, das ist ja toll und so fremde Kultur und wunderschön, aber auch, man hat auch Angst davor. Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Haben wir gespielt im Kindergarten. Ja. Und wenn er kommt, dann laufen wir. Das war ein Spiel meiner Kindheit. Und ich bin Anfang 30.
Aber es ist ja, hab ich auch schon mal erzählt, aus der Reihe Schwarze Pädagogik, dieser Ausdruck, wenn du nicht heute Abend einschläfst, dann holt dich der schwarze Mann. Das war im Mittelalter eine weite Fabrik, wurde gerne fabriziert. Also mit Kindern wurde dann so eine Art schwarzer Mann ans Bett gestellt, eine Puppe. Die wurde ins Bett und die Kinder sind dann in der Nacht, haben sich nicht getraut, die Augen aufzumachen. Und manche hatten dann so eine Angst, dass sie dabei gestorben sind tatsächlich.
Quatsch.
Und doch, es sind Kinder gestorben, weil diese Puppe tatsächlich neben denen ans Bett gestellt wurde. Eine Puppe aus Stroh. Und dann hat man irgendwann gemerkt, dass das vielleicht doch nicht so gut ist mit dieser Puppe. Das ist aber auch schon sehr, sehr lange her.
Heute ist das ganz anders. Heute ist man als
schlägt man Vater, die Kinder als Mutter.
Nee, man ist einfühlsam, man setzt sich hin, liest noch was vor und dann zum Einschlafen geht man ganz nah ans Kind ran und singt: Another day is gone. Weißt du, und wenn du diesen Song hörst, das allererste, was die Menschen denken, die so um die 20 sind: ach guck mal, Menderes, den Song kenne ich. Was bedeutet Leaving Neverland eigentlich für die Karriere von Menderes, Bachi?
Ja, stimmt. Obwohl der war jetzt
für den bricht ja wohl alles zusammen jetzt, der arme Menderes.
Das wird noch einige Diskussionen. Wir haben zum Glück das Thema Michael Jackson schon abgearbeitet.
Ja, sorry, denkt bei dieser ganzen Geschichte denn niemand an Menderes? Der wird hundertprozentig in der großen ProSieben Michael Jackson Woche Annemarie Warncross mit Menderes eine Wasserrutsche auf Neverland testen bei Galileo. Hundertprozentig. Eine Woche wird darauf hingearbeitet bei ProSieben. Jeden Tag immer Michael Jackson, am Samstag die große Doku und am Sonntag hat keiner mehr Bock in ganz Deutschland auf Michael Jackson ever again. Das, 6. April.
Ja,
niemand. Wie heißt eigentlich die Sendung? Lass uns die Sendung mal You Are Not Alone nennen. Einfach mal so. You Are Not Alone.
Ja, so nennen wir die Sendung.
Another day.
Wir nennen die Sendung gone. Billie Jean Was Not His Lover.
You Are Not Alone ist, glaube ich, ganz schön. Richtig creepy. Alter, haben wir dann versucht halt mit Lisa Marie Presley so heterosexuelle Erwachsenenbeziehungen zu simulieren. Ja. Und schon im Video denkst du, Alter, du weißt gar nicht, wo du da bei der Frau anfassen musst. Und du weißt gar nicht, du bist völlig fehl am Platz mit deinen Händen. Kann ich dir helfen? Du tippst gerade eine SMS, Olli, was ist los?
Nee, ich suche gerade 2, 3 Songs noch raus, die ich gleich auf unsere Liste. Ich habe nämlich extra ein paar Lieder rausgesucht, die ich heute auf unsere Liste packen möchte.
Palida Roginski.
Palida Roginski habe ich heute auf die Liste gepackt. Ich würde so gerne noch von einer tollen Sängerin, die heißt Faye Webster, das Lied Kingston auf die Fidi und Bumsi-Liste packen. Die ersten 10 Sekunden alleine, die groove da so rein, das fängt so gleich an, Gesang und Musik, bist du schon so in diesem Song drin. Kingston von Faye Webster, mega Song, mega Stimme. Den muss ich unbedingt auf die Liste packen. Und dann noch, ich habe gerade mal wieder so eine Emo-Rock-Phase. Es gibt eine Band, die heißen The Messengers. Lieben Grüße an Steen, der hat mir den Song, das ist ein alter Kollege, der hat bestimmt 15 Jahre nicht gesehen, aber man hört manchmal von Menschen über Instagram. Der hat mir den Song von den Messengers, die werden geschrieben, The Messengers, E-M-E-N-Z-I-N-G-R-S, Messengers, den Song Lukas auf die Liste packen.
Ich würde gerne auf die Fidi und Bumse Liste packen, einen geilen Song von Bon Jovi. Ich habe Bon Jovi-Wochen hinter mir. Ich habe mich da ein bisschen reingefuchst in das Lebenswerk. Und ich habe immer auf der Bühne so als Gag, I wanna lay you down, bed of roses. Und das ist ein schöner Song. Ich möchte einfach Bed of Roses von Bon Jovi hören, einfach weil es ein geiler Song ist. Kommt mit auf die Fidi und Bumsi-Liste. So ein bisschen die Heroes der 90er Jahre. Jetzt, wo Michael Jackson nicht mehr ist, Bon Jovi, von dem hat man nie was Schlechtes gehört. Er sieht inzwischen aus wie so ein verlebter Rolf Zukowski. Das ist ein cooler Typ. Er war nie richtig New York. Er war immer New Jersey.
Ich war Richie sogar auf 89 New Jersey Tour. Das war seine Platte. Da bin ich dann sogar auf dem Konzert. Das war mein viertes Konzert in meinem Leben. Das war Bon Jovi.
Und war scheiße?
Da. Nee, war gut. War gut. Aber irgendwann in den 90ern hat sich diese Art von Rockmusik einfach überholt. Dann gab es auch noch so andere fürchterliche Ami-Rockbands wie Creed und wie die so alle heißen. Das war dann so Next Level. Bon Jovi hat das so ein bisschen angetrieben, diesen Schweinerock, der auch in den 90er Jahren so ein bisschen die Rock-Radios dominiert hat. Da war ganz viel auch übles Zeug dabei. Ich bin so semi-geiler Bon Jovi-Fan. Also die ganz alten Sachen, Wanted Dead or Alive, den packen wir noch auf die Liste. Den
ja,
lebe
okay.
ich. Wanted
ja,
Dead or Alive. Hi, liebe Freunde da draußen. Das war der Raucherhusten von Jan Böhmermann.
Nee, kein Raucherhusten. Ich hab tatsächlich von diesem fucking Popcorn so viel gegessen. Es ist immer blöd, wenn man dann so diese kleinen Fitzelchen im Rachen stecken hat und man die nicht rausbekommt. Es müsste eigentlich an jeder Popcornpackung so ein Spatel angeklebt sein, womit man im Rachen hinterher mal diese nicht aufgepoppten Maiskörner und diese Maisschalen raus, wie so ein Zungenschaber, aber für den Rachen.
Deswegen kauft man aber auch gleich noch 2 Liter Mezzomix im Kino, damit man das, ja, ist ja so, damit man das wegspülen kann. Also.
Ja, weil Mezzomix ist quasi wie so 2 Komponenten, wie so ein WC-Reiniger.
2 Komponentenbrause, die alles wegbrezelt in der Speiseröhre.
Ja, genau. Das ist wahrscheinlich das Geheimnis von Mezzomix. Die Kraft von Cola mit dem Ätzenden von Fanta. Und das räumt ja alles frei da. Mezzomix macht den Weg frei.
Und auch wir machen jetzt den Weg frei für eine kleine Pause. Liebe Freunde, ich habe einen Wunsch, falls ihr die Sendung jetzt noch nicht gehört habt, was für eine unlogische Ansage. Ich dachte eigentlich, dass ich am Anfang sage, ich würde gerne mal, dass alle mit uns frühstücken. Dass wir mal eine Frühstückssendung machen, dass wir auch frühstücken. Und dass die Leute nicht immer gleich um 0 Uhr am Samstag die Sendung hören, dann haben sie für die ganze Woche nichts mehr, sondern dass sie sich einen Morgen raussuchen und diese Sendung benutzen, um mit uns dann frühstücken.
Das machen wir mal. Wir machen eine große Frühstückssendung, wo wir richtig beim Edeka oder beim Rewe auch so Beeren kaufen und dann so ein Müsli machen, so ein gute Laune Müsli. Wie wenn man frisch sich kennengelernt hat in einer Beziehung und jemanden beeindrucken möchte.
Bist du morgens Müsli oder du bist kein Müsli-Typ, ne?
Ich bin morgens ein Garnicht-Esser.
Das verstehe ich nicht. Das ist eine der wichtigsten Mahlzeiten des Tages.
Manchmal, wenn ich Zeit habe, mache ich das schon. Ansonsten bin ich morgens Kaffee und los und hole mir auf dem Weg ein Brötchen.
Diese Leute, die vorm Schlafen gehen essen, die furzen die ganze Nacht das Bett voll. Ich spreche aus Erfahrung. Jahrelang gemacht. Das ist wirklich wahr. Ey, das ist kein...
Mach ich nicht mehr.
Nein.
Bin ich raus.
Nein, Olli. Ich finde auch Michael Jackson nicht mehr gut. Und ich esse nicht mehr nach 20 Uhr. Das ist kein Witz. Das macht man nicht, weil morgens wachst du in deinem eigenen Zimmer auf und denkst, Alter, ist das eklig hier drin.
Da kommt ganz drauf an, was du isst, Alter. Wenn du normales Essen isst.
Das ist auch bei gutem Essen so, wenn du Hülsenfrüchte isst oder irgendwas anderes. Wenn du abends isst und der Magen verdaut noch, dann haust du dir das ganze Zeug selber wieder in die Bettdecke rein. Jedenfalls. Und das ist nicht gut. Ich glaube wirklich, dass man im Alter anfangen muss...
Lebenstipps mit Olli Schulz.
Ja, im Alter musst du anfangen, auf deine Ernährung zu achten und darfst nicht mehr so ein Vollassi sein. Früher habe ich vom Schlafengehen Liter Sprite getrunken und mich gewundert, warum ich die ganze Nacht Durst habe, Alter. Das
vorm Schlafen gehen Liter Sprite.
Oder und morgens gleich mit Fanta weitergemacht. Abends mit Sprite aufgehört, morgens mit Fanta weitergemacht. Und mittags gab es dann auch noch Cola. Ich war vermessen. Ich war verrückt. Und mittags und dann schön zum Mittagessen zu Beefy Mike. Und dann gab es einfach...
In der Mikrowelle. Ey, mir hat übrigens jemand geschrieben, wir haben mal über Beefy Currywurst geredet. Wir sind allgemein für die Snackindustrie. Da können wir richtig abräumen. Was wir der Snackindustrie schon für neue Kundschaft organisiert haben mit unseren Assi-Essgewohnheiten. Aus den Vorstädten von großen Städten kommen diese Essgewohnheiten. Und mir hat letztens jemand geschrieben, dass er tatsächlich erst gedacht hat, dass Beefy Currywurst ein Witz ist, bis er selber die... Natürlich gibt es Beefy Currywurst, na klar.
Ich mag ja Tim Melcher so gerne. Ne? Ich würde so gerne eine Sendung, eine einzige Folge mit Tim Melcher machen. Ich zeige ihm 3 Gerichte oder 5 Gerichte, die ich mir selber ausgedacht habe, die ich regelmäßig esse. Und er sagt mir, ob das gut ist oder ob das gefährlich ist oder ich besser aufhören soll damit. Da würde ich zum Beispiel mal mein Karamak-Hähnchen machen. Das kennt keiner, Karamak-Hähnchen aus diesen Karamak-Riegeln. Das ist Karamak-Hähnchen, das esse ich so gerne. Aber mir hat mal eine Freundin gesagt, dass das wahnsinnig ungesund, glaube ich, ist. Wenn man solche Sachen, die irgendwie von Nestle sind, auch nochmal wieder neu erhitzt, weil da irgendwas entstehen kann. Keine Ahnung. Ich würde das gerne alles mit Tim Melter absprechen. Nacho-Teller würde ich machen.
Ist das denn derjenige, der denn sagen kann, ist gesund oder nicht gesund? Der ist doch auch so ein Assi-Koch.
Ja, aber würde mir als Instanz reichen. Also ich brauche jetzt nicht noch irgendein...
Ich habe diese Woche Tandoori Chicken gemacht, in Joghurt eingelegt, 24 Stunden mit Joghurt, also normalem Naturjoghurt und dieser Tandoori Würzmischung und ein bisschen Ingwer, also selbst Tandoori Würzmischung gemacht nach einem Kochbuch, habe das eingelegt und habe es dann abends hab dann das kann man so aufschneiden mit einer Geflügelschere, platt gemacht und dann in den Backofen getan und ich habe wirklich den ganzen Abend so Blähung gehabt.
Ja, hab ich. Guck mal, und siehste, ich habe nämlich recht. Ich fühle mich gerade väterlich dir gegenüber. Du nee, kommst dir in die eigene... Nee, ja.
Aber kann das sein, dass Joghurt, Hähnchen und diese Tandoori-Mischung, dass das echt für mitteleuropäische Mägen einfach nicht gemacht
Natürlich
ist?
Natürlich nicht. Es gibt hier einen Asiaten bei uns in Neukölln, da gehen immer alle gerne hin, aber ich schwöre, jeder hat Scheißerei, weil der macht das Essen nach alter asiatischer Richtung. Das ist so ein Laden, da gibt's nur zwei, das ist ja zwei Gerichte, Mann. Und das ist super lecker. Aber jedes Mal danach bist du am Abflattern. Das ist wirklich so, weil das einfach rohes Gemüse und ganz scharf gewürzt ist. Und ich glaube, manche Sachen kriegen wir einfach nicht in unseren Magen rein. Ich muss auch sagen, als ich das erste Mal in Bangkok war, in Thailand war und bin in Bangkok gewesen, mit Marc Tavassol, ganz liebe Grüße. Und wir gehen zum Asiaten. Und, also wir gehen in Bangkok zum Asiaten, auch ein guter Satz.
Mal was an.
Wir waren in Bangkok, hat er gesagt, ich habe Hunger. Ich so, komm, lass zum Asiaten.
Okay. Alleine zum Asiaten zu gehen, das ist wahrscheinlich, das kann man doch, wir sind so aufgeklärt, du kannst ja nicht sagen Asiate. Das
ich genauso, bin rumgelaufen.
Beginn zum Westler.
Ja. Das ich ist bin rumgelaufen in Bangkok und habe erstmal einen Einheimischen gefragt, wo der nicht Asiate ist.
Ja, Vorsicht, nein. Rassismus.
Auf alle Fälle wollte ich dann sagen, ich habe dann da gegessen, normale Schärfe. Und ich dachte, meine Speiseröhre löst sich innerhalb der nächsten 5 Minuten auf. Das war so scharf.
Zum Glück hast du eine Notmerzumix mit dabei, die alles wieder heilig gemacht.
So, wir wollten Pause machen, wir wollten absetzen. Ja. Ich wollte noch eine kleine Geschichte erzählen. Und dann sind wir nochmal da, heute mit der Sendung You Are Not Alone.
Bis gleich, ja, bei Fest und Flauschig, bei Spotty, ihrem Lieblings-Streaming-Anbieter für die ganze Familie.
One man, one land, an unconditional love. Jan Böhmermann supports Ethiopia.
Das ist die große Podcast-Show. Jetzt nehme ich dir das Wort im Munde weg, Jan. Keine Ahnung warum, weil ich... eine Maschine bin. Jan fällt verschreckt der Stift aus der Hand. Wir sind immer noch
ein kleiner Elektroschraubenzieher. Man muss als technisch begabter Mann...
Ein Phasenprüfer.
Immer, falls man... Ich stecke dir gerne in Steckdosen rein, einfach um mich wieder zu spüren. Und es leuchtet dann und ich weiß, guck mal, ich bin hier wenige Millimeter vom Tod entfernt. Mhm. Immer ein Phasenprüfer habe ich mit dabei. Wirklich, in meiner Tasche ist immer ein Phasenprüfer.
Genau, damit man immer weiß, was Phase ist. Ich bin heute Morgen zurückgefahren aus Hamburg und habe dann gedacht, was machst du, wenn der Fahrt ist so langweilig, du willst nicht mehr so viel rauchen, du willst Musik hören, du willst ja ganz aufhören mit dem Rauchen.
Masturbieren geht auch nicht mehr wegen Michael Jackson.
Momentan ist eigentlich nichts drin. Also habe ich mir 2 Liter Wasser gekauft und dachte, trinkst du mal ganz viel Wasser während der Autofahrt. Ich war 40 Kilometer vor Berlin, da hat die Blase echt gesagt, sofort raus. Wenn man ganz viel Wasser am Stück trinkt, dann ist das so ein anderer Blasendruck, als wenn man andere Flüssigkeiten trinkt. Kennst du das auch?
Ja.
So, und wenn man denkt,
ich weiß auch gar nicht, ob das echt ist oder ob das von der Wasserindustrie einem eingeredet wird, dass man am Tag irgendwie 2 Liter Wasser trinken soll. Das kommt mir immer ein bisschen obszön viel vor. Ja. Beim Radio habe ich das früher immer gemacht und meine Kollegen auch, die haben alle immer Wasser weggesoffen und man muss pissen die ganze Zeit.
Und die haben alle, was ist aus denen geworden? Alle tot.
Siehst du? Ja, alle beim Radio geblieben. Und ich habe einfach wieder, bin auf Cola und Metzumix umgestiegen und guck, wo ich jetzt bin. Bei Spotify.
Jedenfalls, ich bin dann rausgefahren, es war gerade so ein längeres Stück Auto, da ist gerade eine Wahnsinn, 30 Kilometer, glaube ich, Baustelle. Also bin ich rechts rausgefahren, in so einem Vordorf von Berlin und dann kam ewig lange keine Ausfahrt und irgendwann kam so ein Feld direkt an der Hauptstraße. Es war super windig. Ich parke rechts so fast im Graben, renn auf dieses offene Feld, hol meinen Pullermann raus und stell mich dahin und muss pissen, sage ich jetzt einfach so. Genau. Und dann war so ein Sturm und ich wollte natürlich nicht gegen den Wind urinieren, also habe ich mich mit dem Wind hingestellt. Es waren aber keine Büsche da und kennst du auch, wenn der Wind den Urinstrahl in unglaubliche Sphären
unglaublich. Ja. Die und ISS getroffen.
Ja, nee, ich habe wirklich so 10 Meter Strahl, weil dann gerade 10 Meter und ich stand dann da so und die ganze Zeit sind Autos an mir vorbeigefahren und so ein Typ auf dem Feld mit einem super langen Strahl, das war ich heute Morgen, irgendwie um 13:30 Uhr auf dem Weg nach Berlin. Das Das muss für alle wahnsinnig komisch ausgesehen haben. Ich meine das nämlich auch noch gar nicht mal jetzt so albern und witzig. Es ist ja tatsächlich so, und das ist, meine ich ehrlich, die Menschheit hat, also in der Geschichte der Menschheit wurde mehr draußen gepisst als in Porzellanschüsseln. Und wenn ich draußen im Wald bin, und es ist genauso wie wenn du ins Feuer guckst, wenn du lange genug in den Strahl guckst, dann bist du wieder der Urmensch, der damals in den Wald gepisst hat. Das bist du, ja, du wirst wieder, ich finde schon, dass dieses, und ich möchte hier auch gar nicht.
Weißt du, es gibt übrigens einen Effekt, dass wenn man, das betrifft hauptsächlich junge Männer, wenn die eine sehr volle Blase haben, besoffen sind, das haben wir glaube ich schon mal in der Sendung besprochen, ich erinnere mich dunkel daran, dass wenn die schnell die Blase entleeren, dass die bewusstlos werden, weil das Blut denen aus dem Kopf sackt. Und das wirklich, das ist wirklich auf dem Land eine häufige Todesursache, besoffen in der Dorfdisco um 3 Uhr nachts in Graben stellen, pissen, dann bewusstlos werden, weil das Blut aus dem Kopf sackt und dann Kopf über den Graben rein und da ertrinken.
Ertrinken oder mit einem Kopf in so einen abgebrochenen Ast mit dem Auge rein.
Ja, auf dem Land leben ist nicht leicht.
Aber das wäre jetzt richtig traurig gewesen, wenn die Leute, die mich heute Morgen gesehen hätten, da auf diesem Feld mit diesem langen Strahl, wenn ich da fertig geworden, umgefallen wäre danach auch noch so.
Ja, der Penis hätte dich aber aufgehalten. Der ist ja da wirklich wie ein Nordic Walking Stock.
Das sollte uns mal einer machen, innerhalb einer Sendung von Michael Jackson Vorwürfen auf diese schöne kleine Geschichte zu kommen.
Ich finde es auf jeden Fall merkwürdig, auf dem Feld zu stehen und zu urinieren und dann nichts davor haben, wo man gegen urinieren kann. Ich weiß nicht, ob das irgendwie in Männern so drin ist, DNA-mäßig, dass man immer irgendwas treffen möchte. Ich finde es ein bisschen merkwürdig, trostlos fast.
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass Frauen sich da viel weniger Gedanken drüber machen. Also so viel Frauen haben ja auch keine anderen Möglichkeiten. Es gibt halt weniger Toiletten. Die müssen viel öfter irgendwo in der Hocke draußen und die haben viel weniger Hemmung, als wir jetzt gerade schon mit diesem Gespräch, also muss ich sagen, sehe ich da so. Die können aber nicht in ihren, deswegen haben wir noch die Urinstinkte im Gegensatz zur Frau. Die können ja nicht in ihren eigenen Strahl gucken, weil die sitzen ja in der Hocke meistens.
Ja. Und deswegen, das sagen wir in der Woche des Weltfrauentags. Wie hast du den Weltfrauentag verbracht am Freitag? Hast du auch was gemacht?
Wir sind, ich habe den im Rahmen im Kreis meiner Liebsten verbracht.
Ja. Ich muss noch eine ganz kurze aktuelle Frage stellen. Wieso ist dieses verschwundene Mädchen so ein Riesenthema für den Boulevard?
Das
ist
wollte das wirklich, ich dich auch schon
weil die so ein Instagram-Foto
hat? Das wollte ich
hat.
Dich auch fragen. Rebecca, die vermisst ist seit 2 Wochen und die Bild-Zeitung macht ein Riesenthema. Also ich meine, das ist erstmal natürlich ganz schlimm für alle Angehörigen, aber die Bild-Zeitung wirbt auf Bild Plus natürlich damit. Hier noch mehr Informationen, hier gibt es noch mehr Bilder, hier gibt es noch mehr. Was sagt der Schwager dazu? Können Sie sich alles, wenn Sie sich ein Bild-Abo holen bei Plus, irgendwie noch irgendwie herausfinden? Ich finde das auch eine wahnsinnig unangenehme Berichterstattung.
Aber liegt es daran, weil die so ein Instagram-Foto hat mit so einem Schmollmund und alle sagen, oh, die ist aber hübscher, klicke ich mal drauf. Und dann kommt raus und jetzt ist sie auch noch ermordet worden oder verschwunden. Ist das wirklich, sind die wirklich so zynisch?
Ich glaube, die Bild-Zeitung ist so zynisch. Die Bild-Zeitung ist generell zynisch. Und dass sie darüber jeden Tag so berichtet. Die Bild-Zeitung hat sowieso seit langer Zeit schon, also nochmal richtig dazu verloren mit Berichterstattung.
Ich habe richtig dazu verloren.
Nicht die haben nochmal richtig dazu. Und ich finde auch, selbst wenn wir über Kollega geredet haben und wir dem wirklich nicht irgendwie beipflichten, seiner Haltung gegenüber, hat die Bildzeitung sich auch so dumm verhalten mit ihren Hats, der Hassrapper. Das war auch alles, da hätte sie mal die Chance gehabt, differenziert was aufzuklären oder anzugehen. Nein, es muss Hass, Hass, Hass. Und auch mit dieser Rebecca, das geht nicht um Hilfe, es geht um Klicks. Das ist einfach die Sache, warum die Bildzeitung groß und breit jeden Tag darüber. Und jetzt haben sie sich auch noch geschrieben, darum schreibt die Tagesschau nicht darüber. Sie wundert sich, dass die Bildzeitung so groß schreibt, aber die Tagesschau eigentlich mal nicht darüber berichtet.
Ist dieser verbleichende Größenwahn von alten Medien. Ich glaube, das ist nicht mehr lange, dass das so bleibt.
Ja.
Das wird sich irgendwie ausgleichen. Zivilisatorische Fortschritte auch in Sachen Medien und Meinungsmache. Ich glaube, das Internet treibt da viel voran. Ich finde es wirklich einigermaßen bemerkenswert, wie jetzt diese ganzen YouTuber wegen dieser ganzen Artikel 13 Urheberrechtsreform anfangen zu entdecken, dass sie eine Stimme haben und politisch werden und oft irgendwie Demos innerhalb von 2 Stunden organisieren, wo die ganze Domplatte voll ist mit Leuten, die sonst noch nie das Licht der Sonne gesehen haben.
Natürlich, weil es cool ist, wenn man da Instagold sammeln kann, weil alle da sind mit ihren Handys. Deswegen gehen die da hin. Aber es wird alles im Vorwand genommen, aber generell, dass man ja angeblich so politisch ist. Aber man ist erst politisch, weil es die eigenen Meinungsfreiheit oder die eigenen Rechte auf einmal betrifft.
Ja, Dann wirst du doch erst politisch,
das ist ganz klar. Aber bei denen ist es doch so, dass die Leute, die da hingehen, gar keine Ahnung davon haben, die wollen einfach nur hier, wie heißt denn der Typ nochmal sehen? Bronk oder Drogo oder
Flippy. Netter Typ, schlauer Typ, netter Typ und war ein Riesenschloss in der Nähe von, in Hessen irgendwo, ein riesen YouTube-Schloss. Mhm. Der hat ein echtes Schloss mit einem Burggraben. Unglaublich.
Kann ich nicht mithalten.
Nee, das YouTuber, die verdienen sich dumm und dusselig. Nee, ich finde das, ich habe diese Woche also ein paar konspirative Stammtische mit auch mit anderen apolitischen Menschen aus der Kulturbranche gehabt. Und das ist tatsächlich interessant, wie man dann immer am Ende darauf kommt, dass man denkt, sag mal, wieso ist das eigentlich so, dass so viele Leute sich nicht dafür interessieren und warum greift die eigentlich keiner ab? Was ich mich immer frage, also ein großes Thema, wo ich mir Gedanken darüber mache, die Arbeiterklasse. Ja. So, weißt du, ich komme nicht aus einer Arbeiterklasse, aber schon aus Verhältnissen, normalen Verhältnissen. Einer bei uns Vater hat gearbeitet, Mutter hat Hausfrau und wahrscheinlich war es bei dir auch nicht anders. Also einfachere Verhältnisse, es ging nicht immer, Geld war nicht so ein Thema, weil gab nicht so viel und man hat es gab so Statussymbole, also der Mercedes war wichtig, da hat man drauf hingearbeitet, den Kindern sollte es mal besser gehen und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass alle behaupten, das gibt es nicht mehr. Ich glaube aber, das gibt es nach wie vor, ist meine These. Das hat sich nur verlagert in einen Bereich, in den wir als quasi hier kartoffelige Deutschtypen nicht reingucken können. Also das, weißt du, die Familie mit den vielen Kindern und die in zweiter und dritter Generation hier leben, die eben aus anderen Ländern kommen, sind jetzt da. So, weißt du, das sind die Leute, die wir vor 35 Jahren oder vor 40 Jahren waren. Das sind die zweiten und dritten Generationen nach der Einwanderergeneration. Die werden aber politisch nirgendwo abgebildet. Welche Partei bemüht sich denn um diese Menschen? Das sind ja wahnsinnig viele Leute, die eigentlich was zu sagen haben könnten, wo auch die ersten Studienabschlüsse haben und Akademiker sind. Wo gehst du hin, wenn du...
Wie bist du da jetzt gerade drauf gekommen?
Ich bin darauf gekommen, wir haben uns diese Woche unterhalten über Arbeiterklasse. Alle sagen immer, Arbeiter gibt's nicht mehr. Aber das stimmt nicht. Arbeiterklasse gibt es noch.
Ja, aber das sind doch jetzt nicht nur
nicht nur Migranten, nein, nicht nur Menschen mit Migrationshintergrund oder in zweiter und dritter Generation. Nee, aber ich glaube, dass da viele Leute einfach die Sichtbarkeit, dass da Deutsche, in Anführungsstrichen Deutsche, also Bio-Deutsch, sagt der AfD-Wähler, nicht hingucken, weil diese Welten noch nicht so viele Berührungspunkte haben, wie sie eigentlich haben könnten.
Wie es immer so schön heißt, die Leute werden nicht abgeholt von den Parteien, aber ich glaube, das sind ganz viele Menschen. Das sind halt, wie gesagt, das ist ja nicht nur die sogenannte Unterschicht oder Arbeiterschicht oder sonst was, sondern das ist grundsätzlich so, dass momentan alles so auseinanderklafft. Die einen Leute, die sich im Internet bewegen oder nicht, ist ja generell alles so aufgespalten. Und da Parteien sind gerade völlig orientierungslos.
Nein, ich habe zum ersten Mal darüber nachgedacht, bei dieser Dennis-Geschichte, weißt du, deutscher Pass und türkischer Pass, also zwei Staatsbürgerschaften gleichzeitig, sitzt er da in der Türkei in Haft und auf einmal musst du dich quasi finden, zwei Communities in dieser Dennis-Yücel-Geschichte zusammen, nämlich die türkische Community oder die deutsch-türkische Community und die deutsche Community, die bislang die kommen in dieser komischen Gruppe zusammen und auf einmal hatte ich viel mehr als in meinem ganzen Leben vorher, obwohl ich quasi in einem Stadtteil aufgewachsen bin, wo 40% der Leute Migrationshintergrund hatten, hab ich viel mehr mit den Leuten zu tun. So, im Rahmen dieser Free Dennis Bewegung. Und hab dann danach gibt's so online, von hier war letztens irgendwie so eine Twitter-Aktion, wo dann Leute berichtet haben, wie sie mit ihrem Migrationshintergrund im Alltag konfrontiert werden. Und ich frage mich dann immer, ja, aber in welche Partei wählt man denn, wenn die Eltern aus der Türkei kommen oder die Großeltern aus der Türkei kommen, man meinetwegen Rechtsanwalt ist, Arzt ist oder politisch engagiert, wo geht man denn da hin? Gibt's denn da, oder geht man einfach
im besten Falle Partei? Sind die Menschen so gut integriert, dass sie sich interessieren für die deutschen Parteien oder sonst was. Aber im besten Fall ist es so, dass man die Menschen besser hätte willkommen geheißen, wo man da jetzt genau anfängt, ja. Es ist, glaube ich, ein ganz großes Integrationsproblem. Und die Leute werden nicht abgeholt. Das ist aber auch schon lange so das Problem. Also es gibt Menschen vielleicht im bayerischen Bereich, die vielleicht fast schon genötigt werden dazu, sich für die CSU zu interessieren, wenn man nämlich da hinkommt. Ansonsten ist es eine Integrationsfrage.
Ja, sorry, kam jetzt ein bisschen aus dem Nichts das Thema. Ja. Ich habe nur über den Begriff Arbeiterklasse, weil das, weißt du, das waren so schöne so Motive der letzten 150 Jahre. Das konnte man immer so sagen. Irgendwann hat man es nur noch ironisch gesagt. Und dann hat man behauptet, die gibt es nicht mehr. Aber ich glaube, das gibt es nach wie vor. Die finden nun nicht statt. Oder die gestehen sich das selber nicht mehr zu oder haben das Bewusstsein nicht, dass sie quasi... dass sie Teil dieser Gruppe sind, so und aufstiegsorientiert, also da raus wollen, dieses Motiv, unseren Kindern soll es mal besser gehen als uns. Wo findet aber
vielleicht
das
verändert
statt?
Sich das ja auch, vielleicht heißt es einfach, unseren Kindern soll es gut gehen, das wird ja schon reichen. Es muss ja gar nicht immer darum gehen, dass alles besser werden muss, sondern es geht einfach, es wäre auch ganz gut, wenn es gut bleibt oder wenn man vielleicht auch diesen Anspruch vielleicht mal verändert, dass es gar nicht mehr darum geht, dass es alles besser werden muss, sondern dass es stabil bleiben soll oder dass man...
Unsere Kinder soll es mal schlechter haben als wir.
Nee, aber wenigstens genauso gut haben, weil schlecht haben wir es nicht. Aber wir sind jetzt vielleicht nicht über die du redest. Jetzt sind wir schon wieder hier am gesellschaftlichen Philosophieren.
Ja, so, jetzt gucke ich, jetzt habe ich gerade wieder auf der Bild, jetzt wird da gefahndet nach dem Schwager der Ermordeten. Ach Gott, das ist doch alles irgendwie.
Wieso, der ist doch im Gefängnis, oder nicht?
Ja, der ist, ja, und dann haben sie das Fahndungsfoto, Aktenzeichen XY macht jetzt auch mit. Es ist irgendwie diese Boulevardfinger, ey, dass die da nicht mal still sein können, einfach mal. Und die Polizei ihre Arbeit machen lassen können. Ich finde es auch bemerkenswert, wie bei solchen Geschichten dann auf einmal Polizisten alles vergessen und jede Scheiße weiterreichen und irgendwie alles weitergeben an die Presse, weil sie denken, es hilft irgendwie. Finde ich einigermaßen bedenklich, bedenklich, bedenklich.
Ui, da fängt ja gerade unsere Abschlussmusik an, Jan. Hörst du?
Ich höre sie.
Ja.
Es ist auch langsam soweit. Das letzte Thema, das war so ein halber Gedanke. Ich sag mal,
können wir
so,
nächstes Mal weiterführen?
Nee, ich wirf mal die Hypothese in den Raum für nächste Woche. Die Arbeiterklasse ist nicht tot, die hat sich nur verlagert. Und Leute, die, das ist so aus der Erfahrung, wir haben mal so ein Arbeiterlied gemacht mit diesen Fudora-Fahrern. Wahnsinnig viele Leute haben gesagt, ja genau, das sind die Ausgebeuteten. Die werden dann, heißen dann nicht mehr Arbeiter, sondern heißen Selbstständige. Was letztendlich nichts anderes bedeutet als, du wirst schlecht bezahlt, entrechtet, hast keine arbeitsrechtlichen Möglichkeiten, irgendwas zu machen, und wirst ausgebeutet von Leuten, denen es um ihren Konzerngewinn geht. Ich will jetzt nicht wie irgendwie Sarah Wagenknecht reden, aber es ist, ich glaube, da ist Musik drin in diesem Thema. Ich weiß noch nicht genau welche, aber vielleicht die Hintergrundmusik, die wir jetzt gerade hören, die genau. Abspannmusik.
Ich möchte ganz kurz noch Folgendes loswerden. Letzte Woche habe ich mich wieder unglücklich ausgedrückt. Ich war bei Trixie Mattel und ich war da mit auch dicken Mädchen, die neben mir saßen. Das war nicht disrespektierlich gemeint. Liebe dicken Mädchen oder liebe Leute, die sich angegriffen fühlen. Ich mache auch Witze über die skinny dummen Bitches auf Instagram. Und ich bin selber der Mann mit dem fliehenden Kinn. Über alles kann man mal einen Spruch bringen. Fühlt euch nicht immer gleich angegriffen, okay? Wir lieben euch alle. Wir lieben jedes Pfund an euch. Und ich schmeiß sogar noch mal, fühlt euch mal alle heute von mir in so ein meine schwabbeligen Arme eingewickelt, ja. Und vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart. Es war wieder
Fest und Theater im Keller. Viele Leute haben gefragt, ey Jan, dropp doch mal so einen geilen Drag Queen Schuppen. Zum Einstieg einfach in Berlin Theater im Keller. Ist ein geiler Drag Queen
Schuppen. Oder wartet bis nächstes Jahr, bis Jan und Olli ihre erste Show machen.
Die große Drag Show, dann in der Waldbühne oder so. Jan und Olli in Drag. Ich weiß nicht genau. Ey,
sorry, lass das mal lieber KIZ machen. Komm, wir machen. Komm. Wir machen lieber unseren Kram. Vielen Dank fürs Zuhören. Fühlt euch gebenedeit und gesegnet.
Und bis nächste Woche bei Fest und Flauschig. Hört mal ein bisschen auch mal andere Musik. Lasst euch mal inspirieren vom Spotify-Algorithmus. Da haben viele schlaue Techniker wirklich einiges gegeben, damit ihr da irgendwie ein geiles Programm habt. Und seid nett zueinander.
Genau.
Tschüss, bis nächste Woche.
Und hier kommen noch The Wood Brothers mit Luckiest Man auf die Liste. Spitzensong. Bis bald.
Tschüss, bis nächste Woche.
Tschüss.